2 für viele. Systemspringer.
Test, 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 jetzt bin ich da.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Und wir haben heute eine neue Kollegin bei uns, die seit 1. April, glaube ich, bei uns im neuen Team ist. Das ist die Lisa. Hallo.
Hallo.
Lisa, ich würde mit dir die Einführungsrunde machen. Als erstes ganz kurz, dass du dich mal bitte vorstellst. Wer bist du? Was hast du vorher gemacht? Warum bist du jetzt bei uns?
Sehr gern. Also erstmal hallo an die Runde. Genau, mein Name ist Lisa Carlos. Ich war vor meiner Elternzeit Bildungsreferentin für Mädchensternchenarbeit in Baden-Württemberg. Und genau, bin jetzt seit 1.4. hier in der Schulsozialarbeit mit einer ganz, ganz lieben Kollegin zusammen. Hab tatsächlich Erziehungswissenschaften in Halle studiert und dann noch einen Master für Erziehungswissenschaften in Tübingen gemacht und habe mich tatsächlich schon während meines Studiums immer schwerpunktmäßig auch mit Geschlechterfragen auseinandergesetzt.
Das ist eine ganz schöne Menge. Ich würde jetzt auch gar nicht im Vorfeld groß nachfragen wollen, denn das übernimmt dann Nancy für uns. Ich habe dir aber ganz typisch für unseren Podcast 3 Einstiegsfragen mitgebracht.
Okay.
Die habe ich auf der Buchmesse gekauft, also das Paket. Und zwar, wenn du zaubern könntest, noch mehr verrückte Gesprächseinstiege vom Belz Verlag. Frage Nummer 1. Du kannst den ganzen Tag mit einer Person aus einem Buch, in dem Verhörbuch, ich habe vorher extra gefragt, oder einem Film verbringen, die dich glücklich macht. Wer würde das sein und was würdet ihr unternehmen?
Oh, das ist eine gute Frage. Tatsächlich, auch wenn ich großer Hörbuch-Fan bin, würde ich aber einen Film wählen. Ich liebe alle Disney-Filme. Und ich glaube, also entweder würde so ein kleiner Olaf mit mir den ganzen Tag rumlaufen. Ich glaube, es wird einfach ständig mein Herz erwärmen. Oder ich glaube, weil ich jetzt ihn erst letztens gesehen habe, würde ich Vaiana mitnehmen und einfach ein bisschen mutiger durch den Alltag gehen und einfach ein bisschen mehr Sachen ausprobieren. Ich glaube, das würde meinen Alltag sehr schön bereichern.
Und würdest du da auch das kleine Hühnchen mitnehmen von
Vaiana? hey, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, das verzaubert auf jeden Fall jeden Moment.
Und die zweite Frage dazu war, was würdet ihr unternehmen?
Oh, was würden wir unternehmen? Also mit Vaiana und hey, definitiv eine Segeltour irgendwo hin, raus aufs Meer. Hoffentlich meine Reisekrankheit, dass die da nicht kommt. Und mit Olaf, glaube ich, würde mir einfach ein ganz normaler Alltag vielleicht mit meiner Tochter auf den Spielplatz gehen und dann wird es irgendwo zwischen kurz schneien und die Kinder wären begeistert, ich wäre begeistert. Perfekt.
Da darf die Sonne aber nicht scheinen.
Das stimmt.
Frage Nummer 2. Nenne 3 Dinge, die du Freunden oder Freundinnen nicht verzeihen würdest.
Oh, schwere Fragen.
Ich weiß.
Also, ich habe ein großes Problem mit Unehrlichkeit. Das ist was ich bis zu einem gewissen Maß, gibt es durchaus Situationen, wo ich verstehen kann, dass es einem schwerfällt, was zu sagen. Aber unehrlich zu sein, finde ich wahnsinnig schwierig. Und auch wenn jemand illoyal, also mir in den Rücken fällt in Situationen, sind das Themen, die ich, glaube ich, ganz, ganz schwer verzeihen könnte. Und wenn jemand meinen Liebsten wehtut, das wären Gründe auf jeden Fall, warum jemand nicht mehr Teil meines Lebens ist.
War doch gar nicht so schwer zu beantworten. Letzte Frage und dann hast du es zumindest mit mir schon geschafft.
Die erste Runde überstanden.
Ich weiß nicht, ob es danach besser oder schlechter wird. Wir werden sehen. Frage Nummer 3. Du wurdest beauftragt, also die Frage wird nicht leichter.
Okay.
Du wurdest beauftragt, für den Weltfrieden zu sorgen.
Oh, wow.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, Dankeschön.
Was würdest du als erstes tun?
Puh, ich bin der Meinung, dass gerade die wahnsinnig viel besitzen, also jetzt, ich rede nicht von irgendwie normalen, otto-normalen Menschen, sondern die wahnsinnig viel besitzen, wenn man die dazu veranlassen könnte, das nicht für sich selbst oder für die Wirtschaft einzusetzen, sondern für die Menschen, die es tatsächlich brauchen, dann haben wir genug Möglichkeiten, um Hunger zu bekämpfen, um Bildung für alle zur Verfügung zu stellen auf der Welt. Das, denke ich, wäre ein guter Schritt Richtung Weltfrieden.
Das klingt gut.
Ja.
Wir werden mal sehen, was wir machen können. Und an dieser Stelle, haben wir das schon miteinander geschafft. Und ich übergebe an Nancy und Nicole.
Ja, hallo Lisa, auch von uns beiden. Herzlich willkommen, herzlich willkommen in unserem Team. Wir hoffen, du fühlst dich wohl bei uns und hast eine schöne Zeit. Die erste Frage geht auch gleich los. Du hast erzählt, du warst Bildungsreferentin für Mädchenarbeit. Und jetzt sind wir natürlich ganz neugierig, was macht denn eine Bildungsreferentin für Mädchenarbeit?
Das ist die klassische Frage, wenn ich irgendwo erzähle, was ich denn überhaupt gemacht habe. Ich habe es eigentlich immer erklärt, als wäre ich eine Lehrkraft für andere Sozialarbeitende. Also ich habe Fortbildungen, Schulungen, Seminare, Workshops angeboten, sodass Träger oder auch wenn wir einfach Fachtage angeboten haben, konnte jede zu uns kommen, wo Interesse hatte, sich zum Thema der geschlechterbezogenen sozialen Arbeit weiterzubilden. Und das war aber im Schwerpunkt vor allem an Menschen aus der sozialen Arbeit, SozialpädagogInnen. Teilweise hatten wir natürlich auch ErzieherInnen dabei, aber genau, Schwerpunkt waren alle Fachkräfte der sozialen Arbeit.
Ah, super. Du hast praktisch schon meine Frage beantwortet. Ich dir stellen wollte, mit wem du zusammengearbeitet hast. Also hast du schon den nächsten Schritt geschafft. Ich würde gerne von dir wissen wollen, was verstehst du unter Mädchenarbeit und warum ist es auch heute noch so relevant, etwas in dieser Richtung zu machen?
Ja, also Mädchenarbeit bedeutet für mich nicht das reine, ich arbeite mit Mädchen und jungen Frauen zusammen. Es geht darum, dass man sich bewusst ist, dass im Aufwachsen von uns allen Geschlecht eine große Rolle spielt, neben ganz anderen Intersektionen wie natürlich Herkunft oder finanzielle Ressourcen, die ich in der Familie habe. Beispielsweise sind wir davon geprägt, dass wir Zuschreibungen erfahren, dass Geschlecht eine Rolle spielt, wenn wir erwachsen werden und dass das auch spezielle Einflüsse hat, ob man als Mädchen, als Junge, als Transidente, als intergeschlechtliche Person aufwächst. Und dass man sich dem bewusst ist und das in die Arbeit verknüpft. In jedem Angebot kann man theoretisch geschlechtersensible Arbeit mit einfließen lassen. Man muss sich dem das nur mit reflektieren und diese Angebote dahingehend auch gestalten. Und das wäre für mich Mädchenarbeit, warum ich es immer noch wichtig finde. Tatsächlich ist es unser Auftrag. Also im Sozialgesetzbuch steht ganz klar, dass die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen, Jungen sowie transidenten, nichtbinären und intergeschlechtlichen jungen Menschen zu berücksichtigen sind, Benachteiligung abzubauen und Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern ist. Das heißt, alle, die in der sozialen Arbeit tätig sind, sind dem verpflichtet und das reicht mir schon aus, dass ich der Meinung bin, dass es heute noch notwendig ist. Und ich bin der Meinung, wir sind nicht frei davon und wir sind noch nicht an dem Punkt, gleichberechtigt zu sein, wenn wir alle Geschlechter berücksichtigen. Genau.
Denkst du, dass diese Ungleichheit Mädchen, Junge immer noch eine krasse Herausforderung ist und auch speziell schon für junge Mädchen?
Ja, definitiv. Also einfach Statistiken belegen alleine schon, dass das spezielle Herausforderungen sind. Also Jungen und junge Männer haben in allen Altersklassen ein signifikant höheres Risiko am Thema Suizid. Also die Rate ist einfach erstaunlich. Egal, welche Altersspalte man sich anguckt, sind sie viel höher von Suizid betroffen. Mädchen dagegen haben immer noch viel höhere Erfahrungen, was sexualisierte Gewalt angeht, was Depressionen oder Essstörungen angeht. Und das sind Gesundheitsrisiken, die aufgrund von Geschlecht entstehen. Die haben verstärkende Faktoren, wie beispielsweise Armut. Aber gleichzeitig entstehen die halt, wie gesagt, an der Unterscheidung von Geschlechtern. Und das heißt, das ist omnipräsent, denke ich, in dem Leben unserer Kinder und Jugendlichen, die wir betreuen und begleiten dürfen.
Wow.
Entschuldigung, hartes Brett.
Nein, du bringst nur sehr viel Input. Und
das stimmt.
Dann gleich anzuknüpfen und dann möchte ich gleich weitere Fragen stellen. Aber einfach nur wow. Ja?
Ich finde das beim Zuhören auch toll, wie krass fachlich fundiert das ist. Also man merkt so richtig diese Fachlichkeit, die dahinter steckt.
Definitiv.
Dankeschön.
Also du warst gut in deinem Job, glauben wir.
Das hoffe ich doch sehr. Ich habe ihn gerne gemacht, sage ich so.
Das ist schön. Hast du auch direkt mit den Zielpersonen, praktisch den Mädchen, Jungen, gearbeitet oder nur mit den Fachkräften?
tatsächlich nur punktuell mit Mädchen und jungen Frauen direkt. Mhm. Wir hatten einige Projekte, wo wir die Zielgruppe direkt hatten. Mhm. Aber die, würde ich sagen, 95% meiner Arbeit waren tatsächlich mit Fachkräften. Aber auch da haben wir beispielsweise Workshops angeboten, die speziell sich an weibliche Fachkräfte, junge weibliche Fachkräfte gerichtet haben, weil auch da leider viele Erfahrungen gemacht wurden, die beim Jobeinstieg oder auch während der Ausübung des Berufs Schwierigkeiten gebracht haben, gerade für weiblich gelesene Fachkräfte. Und deswegen war das auch unsere Zielgruppe.
Okay, was waren das für Schwierigkeiten?
Sexismus, Rassismus, Übergriffigkeit, alles leider Themen, die auch in der sozialen Arbeit die Fachkräfte betroffen haben, sei es von den AdressatInnen selber, aber auch durch KollegInnen leider. Das haben wir dann zum Anlass genommen, dort einen Raum zu schaffen, sodass wir uns darüber austauschen können, was für Möglichkeiten wir haben, sei es über Beratungsstellen, Antidiskriminierungsstellen, im schlimmsten Fall natürlich auch über die Polizei zu gehen, aber genau, und welche rechtlichen Möglichkeiten wir da auch haben.
Kannst du was dazu sagen, welche Herausforderungen Mädchen aktuell zum Beispiel im schulischen Kontext haben oder was sich so äußert oder auch im außerschulischen Kontext vielleicht noch?
Ja, ich denke, das sind Themen, die schon immer auch Mädchen und junge Frauen begleitet haben, die auch garantiert alle SchülerInnen begleitet. Leistungsdruck ist ein großes Thema. Tatsächlich ist aber häufig bei Mädchen zu sehen, dass sie Stress anders verarbeiten als Jungs. Also es kommt häufig dazu, dass sich dann Stress oder negative Einflüsse eher nach innen richten und deshalb auch das Thema zum Beispiel Depression oder Magersucht groß ist oder Essstörungen. Jungs neigen eher dazu, nach außen zu gehen mit zu viel Gefühlen und dann eher auffälliges Verhalten in körperlichen Auseinandersetzungen zu zeigen. Leider haben wir auch noch Nachwirkungen von Corona, muss man auch sagen, wie es ist. Viele Mädchen wurden einfach mehr in den Alltag eingebunden, Care-Arbeit zu leisten, jüngere Geschwister zu versorgen und haben sich stärker auch dahingehend zurückgezogen. Also das haben wir in vielen Angeboten, gerade der offenen Jugendarbeit gesehen, dass sie einfach nicht mehr aufgetaucht sind, nachdem dann auch Corona vorbei war. Mhm. Und weil das dazu geführt hat, dass sie im Alltag einfach mehr eingebunden sind und weniger Kapazitäten für sich selber haben. Social Media, ich glaube, omnipräsentes Thema überall. Körperbild, Selbstwahrnehmung, Perfektionierung, alles, was da dazu gehört. Der Vergleich ist da sehr hoch. Gleichzeitig möchte ich immer dazu sagen, ich halte Social Media auch für eine wahnsinnig große Chance, andere Lebenswelten zu sehen. Ich komme selber vom Dorf und dann zu sehen, es gibt noch viel, viel mehr da draußen. Und ich kann mir Informationen beschaffen, wenn ich eine gute Medienkompetenz habe, die mir sonst so nicht zur Verfügung stehen. Deswegen ist es zweischneidig, meiner Meinung nach. Aber das wären so jetzt die gängigsten. Und natürlich Pubertät, aber die ist auch schon immer da. Aber die Herausforderungen, die natürlich auch damit kommen und die Informationen darüber. Ja.
Also Pubertät ist allumfassend, Kultur ungebunden.
Ja, absolut. Ist immer eine Herausforderung, egal wo man aufwächst, auf jeden Fall.
Gibt es bei Mädchen bestimmte Themen oder Bedürfnisse, die dann geäußert werden, wenn sie so das Gefühl haben, jetzt bin ich in einem geschützten Raum?
Ja, also gerade Unsicherheiten, die Mädchen begleiten, die ihnen durch den Kopf gehen, ob es das ganz einfach ist, ob mich jetzt eine Freundin leiden kann oder nicht. Oder ob ich einen Streit richtig interpretiert habe oder nicht. Bis zu, ich habe Schwierigkeiten irgendwie zu finden, dass ich zu Hause zur Ruhe komme, weil ich noch mich um andere Aufgaben kümmern muss, weil ich meinen eigenen Raum brauche, meine eigenen Interessen finden. Wie gesagt, der Vergleich leider, wie gesagt, auch Social Media ist ein großes Thema. Da zu gucken, okay, wie wachse ich mit einem gesunden Verhältnis zu Körper, zu Lebensmitteln und auch zu Kleidungsgrößen, ganz schlimm, auch auf. Und aber natürlich, wenn der Raum auch da ist und die Erfahrungen gemacht wurden, gibt es natürlich auch einige Mädchen, also Statistik sagt, glaube ich, jede dritte oder vierte erwachsene Frau hat Erfahrungen mit sexueller Belästigung gemacht. Einige davon natürlich auch in der Kindheit. Natürlich sind das Themen, die auch aufkommen können. Muss man gucken, wie der Raum gestaltet sein kann und ob man sich das zutraut, die Themen zu bearbeiten. Aber leider ist das auch ein Thema, was nicht außen vor bleibt.
Wobei ich glaube, Körperbild war auch schon zu unserer Zeit ein Riesenthema, obwohl es da noch kein Social Media
Dauerbrenner, würde ich sagen. Ja, also wir haben ja trotzdem Filme und Fernsehen und Werbung und alles andere vorher gehabt. Na klar.
Ist das für Jungs auch so ein Riesenthema?
Es wird tatsächlich mehr. Also es zeigt ganz klar das Thema Essstörungen, also in alle Richtungen, sei es Binge-Eating, Magersucht, Bulimie, auch bei Jungs jetzt mehr auftauchen. Gerade der Körper war mit perfekt muskulös durchtrainiert, was auch immer, ist auch ein Thema, was die Jungenarbeit auf jeden Fall die letzten Jahre viel, viel mehr begleitet, ja. Und dazwischen sind noch Jugendliche, die sich nicht sicher sind. Bin ich denn Junge? Bin ich Mädchen? Möchte ich was dazwischen sein? Bin ich was ganz anderes? Da schlägt die Pubertät natürlich auch noch mal ganz, ganz heftig rein, wenn der Körper sich verändert und eigentlich gesagt wird, nee, finde ich ganz schlimm, was hier gerade passiert. Der psychische Druck ist natürlich auch noch mal ganz schön dolle. Ja.
In dem Zusammenhang fällt mir ein, wenn du sagst, du hast da mit den typischen Fachkräften zusammengearbeitet, die dann Angebote gestaltet haben für die Mädchen oder aber auch Jungen, je nach Themengebiet. Spielten auch Eltern eine Rolle in deinem Themenfeld? Also hast du mit Eltern Kontakt gehabt oder war das dann eher so der Bereich der Fachkräfte, die das dann wieder weitergetragen haben an Personensorgeberechtigte, wie wir so schön sagen dürfen?
Ja, also tatsächlich waren das, also haben wir natürlich geguckt, was macht soziales Umfeld, was bedeutet das im Aufwachsen, aber direkte Elternarbeit oder auch die Sensibilisierung zum Umgang mit Eltern haben wir so in der Form tatsächlich nicht geleistet, nee.
Das war jetzt nur rein Interesse, ja? Kein Vorwurf.
Nein, nehme ich ja auch überhaupt nicht so. Es gibt
ja noch viel mehr Leute, die das dann weiter nach draußen tragen können.
Ja. Genau.
Stell dir vor, du hättest einen Zauberstab und könntest einmal zaubern, was getan werden muss, um Mädchenarbeit zu stärken und sichtbarer zu machen. Was würde rauskommen?
Also die ganz rationale Antwort wäre Finanzierung. Wir lieben das Thema Geld in der sozialen Arbeit. Also dass diese Projektfinanzierung einfach aufhört. Es gibt Projekte, also auch meine ehemalige Stelle, wir haben uns von Jahr zu Jahr gehangelt. Wir waren darauf angewiesen, dass jemand entscheidet, dass wir wichtig genug sind und diese Legitimationsdruck nicht ständig zu haben. Ich glaube, für viele Projekte wäre das wahnsinnig wichtig. Und leider muss man auch in Angesichts der politischen Lage natürlich auch sagen, wenn bestimmte Parteien immer mehr Zuwachs bekommen, ist Geschlechtervielfalt oder geschlechtersensible Arbeit was schnell, ja, wo die Finanzierung gestrichen werden kann. Und davon sind dann natürlich viele Stellen betroffen. Und das wäre meines Erachtens nach ganz, ganz schlimm, wenn die einfach genau gestrichen werden. Von daher, das wäre mein Zauberstabwunsch. Verstetigte Finanzierung für geschlechterbezogene Arbeit.
In der Gesellschaft ist ja immer noch dieses typische Rollenbild stark manifestiert, oder sehe ich das falsch?
Also es existiert einfach. Also eins unserer Lieblingsbeispiele war, schon vor der Geburt eines Kindes wird einem die Frage gestellt, was es denn wird. Nicht, ist es gesund? Geht es dir gut? Geht es dem kleinen Wesen gut? Sondern, oh, wird es ein Junge oder ein Mädchen? Oh, jetzt gucke ich gleich mal, was ich für Sachen raussuche. Es fängt ganz unterbewusst an. Wem gebe ich, es gibt genug soziale super Beispiele auf YouTube, wem man welche Spielsachen zuschreibt. Wenn man in die Spielzeugabteilung geht, dann gibt es da Blau und da sind die Feuerwehren und die Dinos und auf der anderen Seite haben wir Barbie und Baby Born und dann gibt es pinke Glitzershirts. Es fängt halt schon tatsächlich einfach wahnsinnig früh an und wir wachsen mit dem Bild auf, dass das unsere Normalität ist und das zieht sich einfach fort und ja, von daher würde ich sagen, wir haben schon viel erreicht in den letzten Jahren. Also wenn ich überlege, wo die Anfänge der feministischen Kämpfe waren, die Frauenbewegung, die irgendwie in den 1960er, 70er Jahren da wirklich wahnsinnig viel Arbeit geleistet haben, alleine Frauenwahlrecht und so weiter, also noch vorne dran, ist wahnsinnig viel passiert. Aber wir haben auch ganz schön Luft nach oben. Und da fangen wir aber auch erst an, meiner Meinung nach, weil wenn wir uns mit Geschlecht auseinandersetzen, dann können wir nicht Religion weglassen oder Klassismus weglassen oder die Diskriminierung aufgrund von Behinderung. Wir können einmal anfangen mit einer Diskriminierungsform und dann müssen wir uns die anderen weiter anschauen, weil Menschen werden, ja, es gibt ganz viele Themen, wo Benachteiligung einfach ein großes Thema ist und Menschen nicht die gleichen Chancen haben, die wir aber laut Gesetz, Artikel 1 Grundgesetz haben. Genau.
Müssten.
Guter Einwand, danke.
Ich frage mich immer, ob das jemals irgendwie so ankommen wird in der Gesellschaft, ne? Dass eben ein Mädchen nicht rosa tragen muss oder unbedingt kochen muss, sondern dass es auch ein Mann machen kann. Ne? Also ich kenne das ja aus meinem Privatleben auch, dass einem zugeschrieben wird, naja, du musst doch aber kochen für deinen Mann.
Ja.
Denke ich mir, nein, muss ich nicht.
Ja, absolut. Ich hoffe es. Ich würde sagen, also meine persönliche Motivation daran speist sich sicherlich an der Utopie, dass ich irgendwann mir wünsche, dass wir in einer Situation oder in einer Welt leben, wo das keine Themen mehr sind. Ich weiß nicht, ob die eintreten kann, aber ich versuche mein Möglichstes, dass wir da hinkommen. Und ich würde sagen, das ist das, was zählt.
Ja.
Also bei uns zu Hause kocht mein Mann. Vielleicht so ein kleines, eine kleine Lanze zu brechen, dass es schon überall ein, zwei Männer gibt, die sich dem hingeben.
Ich bin die Nummer zwei. Bei uns kocht auch der Mann.
Meine Praktikantin, die gerade im Raum ist, hat sich gemeldet und sagt, bei ihr ist es auch so.
Ja, mein Mann macht gerade Elternzeit zu Hause und ich gehe Vollzeit arbeiten. Ganz verrückt.
Ja, wow, tolle Aufteilung.
Ja.
Wie findet er es?
Super. Er liebt es, so viel Zeit mit unserem Kind zu verbringen. Also hat er gemeint, er ist froh, dass das jetzt ist, weil leider gab es ja das, um auch die Diskriminierungsform in die andere Richtung natürlich zu nehmen, dass Männer Elternzeit nehmen dürfen, ist tatsächlich auch noch nicht so lange möglich. Also vorher war es tatsächlich nur den Müttern vorbehalten, Elternzeit zu nehmen oder Mutterschutz zu haben und solche Sachen. Gibt es auch umgekehrt.
Schön, wenn das Männer auch zu schätzen wissen.
Ja.
Welche Rolle spielt denn Empowerment in deiner Arbeit? Und wie hast du das konkret für dich umgesetzt?
Ich finde, da ist wichtig zu wissen, dass es, also der Begriff Empowerment aus der schwarzen feministischen Bewegung vor allem kommt. Und deshalb ist es nicht trennbar, sozusagen von feministischen Bestrebungen gleichzeitig auch rassismuskritisch zu sein und das zu kombinieren, einfach aufgrund der Würdigung dieses Ursprungs, woher das auch kommt. Ich halte es für wahnsinnig wichtig, dass wenn ich Mädchenarbeit mache, dass mir klar ist, dass es da diese Intersektion, also Intersektionalität ist das theoretische Konstrukt dahinter, ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber setzt sich im Grundlegenden damit auseinander, dass man sich anschaut, wie verschiedene Intersektionen oder Diskriminierungsformen miteinander verwoben sind und wie die sich beeinflussen. Und das heißt zum Beispiel, ich als weiße weibliche Person erlebe eine Situation anders, wie wenn ich eine nicht weiße Person im Rollstuhl wäre oder weitergedacht. Und das heißt, Empowerment liegt da drin, sich das anzuschauen und Selbstermächtigung zu fördern. Das heißt, zu gucken, was liegen an Ressourcen da, was liegen an Fähigkeiten und Talente da und wie kann man das unterstützen mit der Reflexion dieser gesellschaftlichen Strukturen dahinter.
Also ein sehr stärkenorientierter Ansatz, der auch in deiner Arbeit eine Rolle spielte.
Absolut.
Jetzt kriegen wir die Kurve zur Schulsozialarbeit.
Sehr gut.
Du bist ja noch nicht so lange als Schulsozialarbeiterin tätig, aber gab es schon so Momente, wo du deine bisherigen Erfahrungen mit einfließen lassen konntest?
Also ich bereite direkt gerade tatsächlich ein schönes Projekt vor, und zwar kostenlose Menstruationsprodukte an der Schule zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, ich kann nicht mehr ohne den Kopf arbeiten, dass ich geschlechterreflektierte Arbeiten mir ein wahnsinnig großer Punkt ist. Ich weiß nicht, man hat es sicherlich auch schon am Sprechen gehört. Ich halte auch geschlechtergerechte Sprache für wahnsinnig wichtig, weil über Sprache entsteht ganz viel Realität und Sprache hat wahnsinnig viel Macht. Also alleine in diesen ganz alltäglichen kleinen Situationen, wenn ich überlege, dass ich halt Schülerinnen und Schüler anspreche, bin ich der Meinung, passiert schon geschlechtersensible Arbeit. Und gleichzeitig natürlich mich auch hinzusetzen, wenn bei uns die Schülerinnen ins Büro gekommen sind mit ihren Themen, da ein offenes Ohr zu haben und sensibel zu sein. Also ich denke, da ist definitiv schon Mädchenarbeit passiert, schon lang. Auch in 10 Tagen.
Also dazu kann ich sagen, wir haben eine Vorstellungsrunde gehabt. Lisa hat sich uns vorgestellt als Schule und wir haben uns als Schule für Lisa vorgestellt. Und da war das tatsächlich auch schon Thema, dass sie gesagt hat, sie würde gerne weiter in diesem Ressort arbeiten und ob die Schule was dagegen hätte oder ob sie das unterstützen würde. Und da ist es schön, dass Lisa und die Schule sich auf Augenhöhe begegnet sind und dass die Schulleitung gesagt hat, ja, super, das wollen wir unbedingt.
Ja, absolut. Das wäre auch für mich ernsthaft ein Kriterium gewesen, zu überlegen, ob das mein Ort ist, wo ich arbeiten kann, wenn mir entgegengebracht werden würde, dass das nicht, wenn es keine Bedeutung hätte, damit könnte ich leben können, aber Ablehnung oder sogar Sanktionen dazu erfahren, das wäre für mich ein Ausschlusskriterium gewesen, ja. Von daher war ich sehr froh, dass es nicht der Fall war.
Wir haben die richtigen Antworten gegeben. Ja, wir haben ja, also ich fand, es hat gleich von Anfang an gut gematcht.
Ja, voll.
Du hast was gesagt, ich habe daraufhin was entgegnet, was ich dann auch gerne mitbedacht hätte. Mhm. Also, dass wir, wenn wir Projekte für Mädchen machen, auch schauen, dass wir die gleichen Projekte oder ähnliche Projekte für Jungs machen, die unterschiedlichen Ansprechpartner finden. Und von daher, ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Vielen Dank, dass du dich unseren Fragen gestellt hast. Mit dem Blick zu Saskia, was sagt denn deine Mama? Aber vorher hat Nancy noch eine wichtige Frage.
Oh, ja. Wenn ich schon mal eine Expertin hier sitzen habe.
Ja, sehr gerne.
Also neben den kleinen Sachen, die man natürlich immer wieder im Alltag tun kann, für Mädchen oder eben auch für Jungen, aber ein kleines Projekt. Stell uns ein kleines Projekt speziell für die Mädchen vor.
Ja, also wie ich gemeint habe, man kann grundsätzlich sagen, man bietet beispielsweise Produkte, die Mädchen, junge Frauen brauchen. Menstruationsprodukte sind wahnsinnig teuer und da spielen natürlich auch finanzielle Mittel eine große Rolle. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, man bietet eine Mädchen- oder auch eine Jung- oder eine Queer-AG an und schafft einfach den Raum, dass sich in einer homogenen Gruppe diese Schülerinnen jetzt in dem Fall treffen können. Und dann kann man über sexuelle Bildung sprechen, man kann sich Materialien anschauen, man kann aber auch einfach gemeinsam Sachen ausprobieren, wo sie sich vielleicht nie getraut haben auszuprobieren. Handwerkliche Sachen, wo immer gesagt wird, na, ob du das machen solltest oder nicht. Einfach einen Raum schaffen, wo sie ihre Bedürfnisse äußern können, wo man also die Möglichkeit gibt, die Sachen auszuprobieren, wo sie selbst vielleicht entweder noch nicht wissen, dass es ihnen Spaß macht oder sie gut drin sind. Da ist, denke ich, ein guter Raum für möglich. Genau. Muss nicht der klasse Kochkurs sein.
Das erinnert mich, es gibt ja immer diesen Zukunftstag und ich habe von einigen Mädchen gehört, die gerne in der Tanzschule da diesen Tag verbringen wollten, dass sie das nicht durften, weil das kein typischer Jungsberuf ist. Mhm. Und eigentlich geht es ja darum nicht an diesem Tag, oder?
Genau, also gerade da sollte man ja ausprobieren können. Mhm. Und also welcher Beruf irgendwie kann da zugeordnet werden, wenn sie Interesse haben, wenn sie es ausprobieren wollen, da die Möglichkeiten zu schaffen, den Raum, weil es eben Beschränkungen von außen gibt durch das soziale Umfeld, dass sie die Dinge nicht ausprobieren können manchmal. Dann kann man der Raum sein, wo sie es dürfen.
Ja. Und wer sagt denn, dass die Tanzschule ein typischer Mädchenberuf ist? Also wir haben auch einen Tanzlehrer von daher.
Ja, wunderbar.
Ja, danke, dass du dich unseren Fragen gestellt hast. Das war uns eine Freude, dich interviewen zu dürfen. Und wir hoffen, wir haben noch viele Gelegenheiten, vielleicht einige Projekte zu besprechen. Mit Blick auf die Uhr und zu Saskia, was sagt deine Mama oder würde sie sagen?
Das kann ich dir gar nicht so wirklich beantworten, denn man muss dazu sagen, wir hatten heute einen kleinen Workshop, um unser Mischpult wieder in Gang zu bekommen. Irgendwann haben Jesse und ich so viel verstellt, dass gar nichts mehr ging. Und da hatten wir heute Pauline bei uns im Büro und sie hat uns alles wieder eingestellt, sodass wir jetzt mit dem Mischpult wieder professioneller aufnehmen können. Und da werden mir, es sind glaube ich keine Sekunden angezeigt, weil ich habe versucht nebenbei mit dem Handy zu stoppen, ob Sekunden sind, aber es ist, also wir sind bei 956 irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist.
Krasse Einheit.
Also ich kann an dieser Stelle nicht sagen, wie viele Minuten. Ich muss nochmal gucken, inwiefern ich das hier einstellen kann, mir das vielleicht in Minuten oder wenigstens Sekunden anzeigen zu lassen. Aber vom Bauchgefühl her würde ich sagen, ich glaube, meine Mama sitzt jetzt kurz vor der letzten Haltestelle und ist froh, jetzt auszusteigen. Und in diesem Sinne würde ich mich bei euch nochmal kurz bedanken für das tolle Interview mit Lisa. Vielen Dank auch an dich, Lisa. Toll, dass du jetzt bei uns im Schulsozialarbeiter-Team bist. Und wir verabschieden uns mit einem Ciao-Kakao.
Zwei für viele.
Dieser Podcast könnte wichtig sein.